Liebe Gemeinde, die Menschen der Bibel, manchmal sind sie wie unsere Zeitgenossen. Oftmals erleben sie die gleichen Herausforderungen wie wir auch. Das ist eine typische Situation zum Beispiel. Wir sind am Ende mit unseren Kräften. Das wird uns sicher auch in diesem neuen Jahr von Zeit zu Zeit passieren, dass wir einfach am Ende sind mit unseren Kräften. Und die Frage ist, was dann? So ist es dem Mann gegangen, den wir heute Morgen mal ins Visier nehmen wollen. Die Bibel präsentiert uns dazu eine faszinierende Kurzbiografie. Dieser Mann war jemand, den man einen Typen nennen würde. Er war in geistlicher Hinsicht ein Hüne. Gott hat durch ihn viele Wunder getan, wie nur durch ganz wenige andere Menschen. Dieser geistliche Hüne, der hat feurig und vollmächtig gepredigt. Und gleichzeitig kann Jakobus über ihn sagen, wir haben das gerade gehört in der Lesung, Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir. Wir fragen jetzt, inwiefern, worin war er uns gleich? Das ist ja immer so, wenn wir die Menschen der Bibel studieren, dann ist es wichtig, dass wir beides sehen. Den Abstand und die Nähe. In Gottes Geschichte sind ja nicht alle Katzen grau. Die Bibel betreibt keine Gleichmacherei, das ist sowieso alles gleich, sondern Gott schafft sehr profilierte Persönlichkeiten. Und die Bibel sagt nicht, weil Elia ein Mensch war und Prophetien gegeben hat und Wunder tat, darum können auch wir prophezeien und Wunder tun. Also die Bibel unterscheidet sehr deutlich zwischen verschiedenen Epochen und Aufgaben. Und in einer Hinsicht muss man sagen, gehörte Elia zu einem sehr kleinen, erlauchten Kreis. Da gehörten noch Mose und Josua dazu, Jesus und die Apostel und Elisa und eben Elia. Das sind die wenigen Menschen, durch die Gott innerhalb kurzer Zeit viele und massive Wunder getan hat. Es war nur ein recht kleiner Kreis. In der Bibel gibt es eben nicht an allen Ecken und Enden massenhaft Wunder und unbegrenzt Wundertäter, sondern diese Wunder hatten eine bestimmte Funktion. Wenn Gott eine neue große Ladung seiner Offenbarung gab, wenn ich das mal so sagen darf, einen neuen großen Teil seiner schriftlichen Offenbarung, dann beglaubigte er den in der Regel durch eine Fülle massiver Zeichen und Wunder. Und er beglaubigte auch die Leute, die diese Offenbarungszeiten einläuteten, beziehungsweise die Offenbarung jeweils gaben. Also Mose und Josua, deren Wunder begleiteten den Start des Alten Testaments, die 5 Bücher Mose und Josua. Ein großer Block der Offenbarung. Jesus und die Apostel, ihre massenhaften Zeichen und Wunder begleiteten und bestätigten das ganze Neue Testament, das in ihrer Zeit gegeben wurde. Und Elia und sein Nachfolger Elisa, etwa um ca. 850 vor Christus, sie waren der Startschuss zu den großen Propheten mit ihren massiven Zeichen und Wundern. Und dann war die Tür gewissermaßen geöffnet und es entstanden die großen prophetischen Bücher des Alten Testaments. Also da ist einerseits der Abstand. Und wir müssen sagen, in dieser Hinsicht ist Elia eben einzigartig und uns auch fern in gewisser Hinsicht. Denn Gottes Offenbarung in der Bibel ist ja abgeschlossen und darum gibt es heute auch keine speziellen Wundertäter oder keine speziellen Propheten wie Elia. Es muss ja auch keine neue schriftliche Offenbarung beglaubigt werden. Die Bibel ist ja fertig und abgeschlossen. Gott kann souverän jederzeit natürlich Wunder tun. Er kann Menschen gesund machen, er kann Gebete beantworten. Aber er macht das nicht durch spezielle, besonders ausgewiesene Leute, die durch ihre besondere Vollmacht nun in großartiger Weise Wunder tun können. Das war zur damaligen Zeit und ist nicht für uns gesagt. Aber auf der anderen Seite erlebte Elia etwas, was jeder echte Christ heute im Normalfall auch erlebt. Und darüber wird jetzt zu reden sein. Und darum geht es in der prekären Situation, von der der Predigttext berichtet, den sie vor sich haben. 1. Könige 19. Wir werden nicht den ganzen Text ausführlich erörtern können. Wir werden nicht den ganzen Text ausführlich auslegen können. Aber wir wollen versuchen, eine Linie dahin durchzuziehen. Und wir werden, hoffe ich, sehr deutlich sehen, inwiefern dieser Elia uns ganz, ganz nahe ist. Und Ahab sagte der Isebel alles, was Elia getan hatte. wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Das war unmittelbar vorher geschehen, in der Auseinandersetzung zwischen den Götzenpropheten und dem Gottesprophet. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit jener Leben. Als er solches vernahm, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Knaben, also seinen Diener, daselbst. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und erbat sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war zu seinen Häupten ein auf heißen Steinen gebackener Brotkuchen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, stehe auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes Horeb. Und er ging daselbst in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach, was willst du hier, Elia? Er aber sprach, ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Zunächst mal bis hierher. Das ist natürlich einerseits eine ganz besondere Situation. Zum Beispiel ist es seit dem Neuen Testament den Leuten Gottes strikt verboten, falsche Propheten zu töten. Das gibt's im Neuen Testament nicht mehr. Es ist total untersagt. Keinerlei Gewalt darf angewendet werden. Und doch entdeckt man viele Gemeinsamkeiten bei Elia zu dem, was Gottes Leute auch heute erleben. Und das erste Stichwort, was ich Ihnen dafür nennen will, lautet angegriffen. Also, wenn Sie mitschreiben wollen, Punkt 1, angegriffen. Wir sind angegriffen. Wir stehen unter Druck, wir stehen im Kampf. Elia sieht sich heftigen Angriffen ausgesetzt. Unser Bericht, das haben Sie gemerkt, fällt gleich mit einer Morddrohung ins Haus. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia, Vers 2, ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit deinem Leben so verfahre, wie du mit dem Leben der anderen Propheten. Das ist deutlich. Also, angegriffen. Wer ein ruhiges Leben haben will, der mag werden, was er mag. Er mag bitte nur um alles in der Welt nicht Christ werden. Paulus, Johannes der Täufer, Timotheus, Petrus. Oder nehmen Sie die ganzen Leute aus dem Alten Testament, Abraham, Jakob, Mose, David oder eben auch Elia. Angegriffen. Und wenn wir sehen, warum speziell in dieser Situation er so umkämpft ist, dann hat das für uns, liebe Leute, eine erschreckende Aktualität. Denn was war geschehen? Wir schreiben etwa das Jahr 850 vor Christus. Und es geht wieder einmal um die Dauerfrage Gott oder die Götzen. Das war das Dauerthema in Israel. Gott oder die Götzen. In Israel, da klaffte diese Frage wie eine eitrige Wunde. Und Elia liebt Gott und er liebt seine Landsleute und darum kann er diesem Götzendienst, der sich immer weiter ausbreitet, nicht einfach tatenlos und wie ein stummer Hund zusehen, weil das die Ehre Gottes verletzt. Die Liebe zu Gott lässt Elia nicht ruhen. Und weil die Leute sich selbst verletzen mit diesem Gottesdienst. Sie entfernen sich von ihrer Lebensquelle. Sie stürzen sich selbst ins Verderben. Sie bringen sich ins Unheil und ins Unglück. Und Elia kann nicht schweigen. Und er nennt das Problem beim Namen. Und damit macht er sich natürlich Ahab zum Feind. Ahab, den mächtigen König Israels. Wer war dieser Ahab? Ahab hatte trotz Gottes ausdrücklichen Verbotes eine ungläubige Frau geheiratet. Eine heidnische Frau. Und diese Isabel, das war die Tochter des Königs von Sidon und Tyros. Und dieser König von Sidon und Tyros war Priester der Göttin Astarte. Es war ein bestimmter Fruchtbarkeitskult, der auch im Tempel gepflegt wurde. Und weil es um Fruchtbarkeit ging, hatte das auch was mit Tempelprostitution zu tun. Es war eine ganz schlimme Sache. Und Isabel vertrat ihre Religion sehr offensiv. Sie hat versucht, sie in Israel systematisch auszubreiten, nicht als einzigen Glauben, aber als ein legitimes religiöses Angebot, ein weiteres religiöses, legitimes Angebot. Und so kommt es, wie es kommen muss, es kommt zum Kampf um die Herzen. Gott oder die Götzen? Der eine wahre Gott oder der Markt der Religionen mit dem dazugehörenden Synkretismus? Wer wird die Herzen der Menschen gewinnen? Was damals durch Isebel propagiert wurde, das verbreiten heute viele Medien, teilweise auch die Schulen. Andere Völker, andere Sitten, sagt man sich. Man darf sich da nicht so auf ein einziges Gottesverständnis festlegen. Das passt nicht mehr in den Kontext der Globalisierung. Also, es ist nicht Konkurrenz, das Gebot der Stunde. Wer hat die Wahrheit? Welcher Gott ist der, an den man unbedingt glauben soll und muss, um gerettet zu werden, sondern statt Konkurrenz Koexistenz, also Zusammenarbeit. Und Koexistenz, das meint nicht einfach, dass man friedlich und gewaltfrei miteinander umgeht. Das ist ja für Christen eine blanke Selbstverständlichkeit, dass wir friedlich und gewaltfrei und freundlich und die Menschenwürde achtend mit unseren Mitmenschen umgehen. Nein, es meint, dass man die jeweiligen Lehren des anderen als gleichwertig akzeptiert. Das ist mit Kooperation und mit Koexistenz gemeint. Und ein gutes Beispiel für diesen Trend, da sieht man, wie aktuell dieser Text daherkommt, ist der jüngste Brief evangelischer Theologen an islamische Gelehrte. Ich nehme an, Sie haben davon gehört oder gelesen. Diese islamischen Gelehrten hatten zur Zusammenarbeit eingeladen und behauptet, dass es sich bei Allah und bei Gott um einen und denselben handle. Und daraufhin haben dann evangelische Theologen zunächst aus den USA eine sehr zustimmende Antwort veröffentlicht und bestätigt, in der Tat, ja, zwischen euch und uns gibt es viele gemeinsame Grundlagen, haben sie deutlich in diesem Brief hineingeschrieben. Und das, obwohl sie genau wissen, dass der Islam die Gottessohnschaft Jesu ablehnt, dass der Islam den Sühnetod Jesu am Kreuz für überflüssig und nicht geschehen erklärt. In diesem Papier der evangelischen Theologen heißt es dann, Zitat, es gebe gemeinsamen Grund, der im innersten Wesen unserer Glaubenstradition verankert ist. Und an einer anderen Stelle sagen sie dort, wenn wir es unterlassen, alle Anstrengungen zur Annäherung in Harmonie zu machen, dann erinnern sie uns ganz zu Recht daran, dass auch unsere unsterblichen Seelen auf dem Spiel stehen. Das heißt, unser Heil steht auf dem Spiel, wenn wir nicht zu dieser Annäherung bereit sind. So steht es in diesem Brief. Dramatisch wird für uns dieser Vorgang dadurch, dass inzwischen auch führende Vertreter der Evangelikalen diesen Brief unterschrieben haben. Und ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. John Stott, einer der führenden evangelikalen Theologen, hat unterschrieben. Geoff Tunnicliffe, der internationale Direktor der Weltevangelischen Allianz. Michael Trinier, der internationale Präsident der Navigatoren. George Werver, der Gründer von OM. Operation Mobilisation, Peter Maiden, der Koordinator von OM, Bill Hybels, Rick Warren, Brian McLaren und auch der Pfingstpastor Yonki Cho. Sie haben alle diesen Brief mit unterschrieben. Und man steht fassungslos davor und fragt sich, wie kann das sein? Diese Evangelikalen verhalten sich ähnlich wie viele von Elias Kollegen. Wie war das damals? Sie haben sich der Propaganda von Isebel nicht entgegengestemmt. Es gab Ausnahmen, aber die meisten haben es nicht getan. Sie haben sich mit den heidnischen Priestern nicht angelegt, sondern verbrüdert. Sie haben sich angepasst, sie haben mitgemacht oder sie haben wenigstens geschwiegen. Und es hatte dramatische Folgen, denn die Gemeinde Israel wurde verführt. Verführt nach Strich und Faden. Und das müssen wir sehr deutlich sehen, wenn die Theologen und die Prediger der Lüge und den Irrlehren die Türen öffnen. Dann kommen diese Lügen und Irrlehren über kurz oder lang im Kindergottesdienst an. Das ist nicht irgendein großes theologisches Thema, das da an fernen Schreibtischen verhandelt wird, sondern das dringt durch bis in die letzten Poren der Gemeindebasis. Das ist die Not und das macht das Ganze so brisant. Das frisst sich dann hinein in die christlichen Jugendzeitschriften, in die Mitarbeiterschulungen, in die Materialien. Wenn einmal die Tür geöffnet ist, dann frisst das Gift immer weiter um sich. Und darum, liebe Mitchristen, ist es so wichtig, dass wir Gottes Wahrheit kennen, dass wir genau wissen, auf welchem Fundament unser Glaube beruht. Gott will, dass wir ein waches, ein sensibles Gewissen für die Wahrheit haben. Jeder von uns, nicht nur so ein paar apologetische Spezialisten, sondern jeder. Und wenn das so ist, dann können wir nicht länger schweigen. Und wenn wir nicht länger schweigen können, dann sind wir umkämpft. Und so treten wir gegen den Machtanspruch des Zeitgeistes als Christen an, unter Berufung auf Gottes Wahrheit. Und wir fragen nicht, was die Political Correctness dazu sagt, was man dazu sagt, sondern wir fragen nach dem Wort Gottes. Und das müssen wir sehr nüchtern sehen. Je mehr sich eine Gesellschaft von biblischen Maßstäben entfernt, je mehr sich ein Schulsystem von biblischen Maßstäben entfernt, je mehr sich eine Kultur von biblischen Maßstäben entfernt, auch eine Jugendkultur, umso mehr stehen wir Christen im Wind. Wir stehen im Wind. Angegriffen ist das erste Stichwort. Vorgestern hörte ich ein Interview im Radio mit einem mir völlig unbekannten Schauspieler, so Mitte 20. Und die letzte Frage, die man dem Mann stellte, lautete: Glaubst du an Gott? War eine gute Frage. Und er antwortete darauf, ganz typisch. Er sagte: Ja, ich glaube, aber was ich darunter verstehe, hat er sinngemäß gesagt, das habe ich mir selbst zusammengestellt. Ich habe mir meinen Glauben, ich habe mir mein Paradies selbst zusammengebaut. Verstehen Sie, das ist so typisch. Man ist offen für Religiöses in breiten Teilen der Gesellschaft, aber man baut sich das selbst zusammen, was man unter Gott und Glauben und Religion verstehen will. Man bedient sich und man lässt sich keinerlei Vorgaben machen und von der Bibel schon gar nicht. Und diese Haltung war im Prinzip auch in Israel eingerissen. Man akzeptierte Baal, Asherah und Astarte. Die Götter der Fruchtbarkeit und des Wohlstands. Diese Botschaft wurde sowieso gern gehört. Die Botschaft der, die Götter der Fruchtbarkeit und des Wohlstands sind immer höchst willkommen. Isebel hatte sie hoffähig gemacht. Ahab hatte sie mit dem Glauben an den wahren Gott Israels vermischt. Und die Baalspropheten konnten ungestört ihre Parolen verbreiten. Und dagegen steht nun unser armer Elia. Elia im Kampf um die verwirrten Herzen eines störrischen und satten Volkes. Was bleibt ihm? Alles, was ihm bleibt, ist das Gebet und das Reden. Und so redet er gegen die Religionsbeliebigkeit. Er redet gegen die Vermischung von Wahrheit und Lüge. Wir müssen das genau sehen. Elia will die Heiden nicht zum Glauben zwingen. Aber er will, dass in Israel eine eindeutige Verkündigung vorherrscht und dass zwischen Wahrheit und Lüge unterschieden wird, dass darauf öffentlich hingewiesen wird, dass eindeutig gepredigt wird. Darauf drängt er und das gibt Unruhe. Und dann stehen sie sich eines Tages gegenüber. Ahab fordert den prominenten Propheten heraus. Das steht im Kapitel davor in 1. Könige 18, Vers 17, eine Wahnsinnsszene. Und als Ahab den Elia sah, da sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Und Elia antwortet: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalen nachfolgt. Elia bezieht also deutlich Position. Er sagt nicht, ich mache das Volk verrückt, sondern du machst es verrückt. Nicht ich bin schuld, weil ich den Finger auf die Missstände lege, sondern du bist schuld, weil du die Missstände eingeführt hast und du deckst sie. Und du hast uns diese Isebel als großes Unglück auf den Hals kommen lassen. Und hier prallen nun Wahrheit und Lüge ungebremst aufeinander. Und Elia weicht dem Konflikt nicht aus. Er steht hin. Matthias Claudius, der Dichter aus der Aufklärungszeit, war ja ein sehr bedächtiger Typ. Sie können das nachlesen in seinen Briefen an Andres. Da gibt er viele sehr besonnene, bedächtige Lebenshilfshinweise. Aber dann schreibt Matthias Claudius dort auch: Wenn es wegen der Wahrheit Anstoß gibt, dann wollen wir lieber den Anstoß in Kauf nehmen, als die Wahrheit zu verschweigen. Also, wo gegen Gottes Wahrheit geredet wird, da müssen wir den Mund aufmachen. Einmal, um uns selbst zu schützen, um nicht mitgerissen zu werden. Wissen Sie, wenn man sich zu lange schweigend das Falsche anhört, irgendwann merkt man es nicht mehr. Irgendwann glaubt man es selbst. Irgendwann treibt man einfach so mit. Man muss aktiv Widerstand leisten. Nur zu sagen, na ja, ich glaube das ja nicht, mich tangiert das nicht. Das hilft nicht und das ist eine Illusion. Wir müssen uns selbst schützen und wir müssen auch andere schützen. Deswegen müssen wir reden, müssen wir Widerstand leisten. Und oft wird es dann so sein, dass wir in der Minderheit sind und auch mal ganz allein dastehen. Wie Elia wenige Tage vorher, Sie kennen die Szene, großer Teil des Volkes am Berg Karmel versammelt im Norden Israels. 450 Propheten von Baal. Und Elia steht da und Elia will das Volk zurückrufen gegen die 450. Und viele seiner Kollegen sind schon längst mitgerissen worden von dem falschen Strom. Und andere sind zum Teil, mussten in den Untergrund gehen, weil sie sonst verfolgt worden wären. Und Elia steht dann da und tritt vor das Volk und sagt, 1. Könige 18, 21, wie lange hinkt ihr nach beiden Seiten? Das heißt, wie lange macht ihr Religionsvermischung? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folget ihm. Und das Volk antwortete nichts. Eine gespenstische Situation. Der Prophet Gottes stellt sie vor die Wahl zwischen Heil und Verdammnis. Und die stehen da und sagen nichts. Haben Angst? Oder sind sie schon so lethargisch? Eine grauenvolle Situation. Das Volk antwortete ihnen nichts. Die sagen einfach nichts. Sie reagieren nicht. Aber Elia gibt nicht auf. Und er sagt, lasst uns die Probe aufs Exempel machen. Gebt uns zwei Stiere. Die Baalspriester legen ihren Stier auf ihren Altar und ich baue mein Holz hier auf und lege mein Stier hier drauf. Aber wir legen kein Feuer daran, sondern jeder von uns ruft seinen Gott an. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der Gott, der reagiert, der eingreift, das ist der wahre Gott. Und so machen sie es. Die Baalspriester machen den Anfang, das ist in 1. Könige 18, Abvers 26 beschrieben. Sie riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag, stellen sich die Situation vor, und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antwort und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, er ist in Gedanken oder hat zu tun oder ist über Land oder schläft vielleicht, ruft laut, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung, bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der hörte. Also sie bringen sich hier in prophetische Verzückung. Sie spitzen die Situation, ihre eigene emotionale Situation immer weiter zu, dass es in Ekstase gerät. Und sie glauben, dass sie so ihre Götzen zwingen können. Und es gibt keine Reaktion. Und dann kommt Elia. Er baut den Altar auf. Er lässt einen Graben um diesen Altar herum ausheben. Und er legt das Opfertier drauf. Und dann lässt er über das Opfertier und das Holz 4 Eimer Wasser schütten. Damit keiner glauben könnte, das habe sich von selbst entzündet. Und dann noch ein zweites Mal 4 Eimer Wasser. Und noch ein drittes Mal 4 Eimer Wasser. Und das Wasser tropft an den Seiten des Altars in den Graben hinein. Es ist alles feucht. Und dann tritt Elia hin, 1. Könige 18, Abvers 36, und er betet. Er sagt, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab. Und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkomme. Und sie ergriffen sie. Wenn man jetzt einen Heldenroman über Elia schreiben würde, wie ginge der wohl weiter? Elia wird jetzt vielleicht in einer Sänfte vom Schauplatz des Kampfes getragen. Elia reist jetzt durch die Lande und hält große Reden. Aber es kommt ganz anders. In Wirklichkeit geht es so weiter, wie unser Bibeltext am Anfang sagt, 1. Könige 19. Und Ahab sagte der Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun. So, und dann Vers 3. Als er aber solches vernahm, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Knecht da selbst. Er ging aber hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und erbat sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Was für ein Umschwung. Unvorstellbar. Und hier sehen wir das Zweite, was wir mit Elia gemeinsam haben und was wir jetzt wesentlich kürzer erläutern können. Wir werden angegriffen und das zweite Stichwort ist aufgerieben. Wir werden aufgerieben. Was für ein Kontrast. Vorher steht Elia einer gegen alle. Und jetzt flüchtet er vor einer keifenden Frau. Er ist körperlich erschöpft von den ständigen Auseinandersetzungen. Er ist seelisch kaputt in die Enge getrieben durch die Morddrohungen. Er ist geistlich enttäuscht von dem Volk Israel. Er glaubt nicht an den Umschwung. Er sagt, das ist ein Strohfeuer. Sie haben mal kurzfristig reagiert. Aber da wird sich nichts im großen Rahmen ändern. Und überlegen Sie, wer erschöpft ist und angeschlagen ist, der verliert auch leicht den Mut. Das ist so. Hans Dannenbaum schreibt in einer Auslegung zu Elia das sehr schön. Er sagt, ohne Auftrag, ohne Befehl, er wird ein ängstlicher Flüchtling. Ein Mann, der fahnenflüchtig seinen Posten verlässt. So endet der gewaltige Tag auf dem Karmel. Der mächtige Gotteseiferer und Prophet, der gerade noch einer gegen tausend stand, ergreift jetzt die Flucht vor dem giftigen Wort einer Frau. Sein Glaube ist zusammengebrochen, die lodernde Flamme seines Eifers für Gott zum glimmenden Docht geworden. So ist das Leben. So ist das Leben. Und er flüchtet in die südlichste Stadt des Reiches, nach Beersheba. Er lässt hier seinen Diener zurück und geht nochmal eine Tagereise weit in die Wüste hinein, weiter nach Westen, also mal 25 Kilometer etwa. Und dann lässt er sich erschöpft vor diesem Wacholderstrauch, vor diesem Ginsterstrauch nieder. Diese Art von Sträuchen gab es in der Gegend ziemlich häufig. Die konnten bis zu 3,5 Meter hoch werden. Das bot ihm wenigstens ein bisschen Schatten. Und dann reagiert er, ja, wir würden sagen, richtig depressiv. Er sagt, ach, es lohnt sich ja doch nicht. Herr, nimm meine Seele von mir, es ist genug. Ich bin auch nicht besser als meine Väter, ich kriege auch nicht mehr zustande. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Er will nur noch vergessen. Er will flüchten in den Schlaf. Er wird das Opfer seiner eigenen Angst. Und wie das hier beschrieben wird, das sind typische Symptome, ja, die wir als Depression bezeichnen würden. Er ist kaputt, er will nur noch schlafen, er hat Selbstmordgedanken, er hat keinen Mut mehr, es ist alles aus. Aufgerieben. Und hier sehen wir, Gottes Leute sind keine dauernden Strahlemänner. Gottes Leute sind keine seelischen Kraftpakete, die immer nur siegesgewiss durch die Gegend laufen. Das sind sie nicht. Sondern wir müssen auch mit schwachen Stunden kämpfen. Wir haben schwierige Wegstrecken, die vielleicht nur wenige Leute sehen, aber sie sind da. Das ist eine Realität auch im Leben der Leute Gottes. Aufgerieben. Wie schnell kann das gehen? Es gibt direkte Widerstände gegen unseren Glauben. Manchmal sind es aber auch mehr so diese schleichenden, diese indirekten Widerstände, die uns lähmen. Die Krankheit, die nicht weggeht, oder die Sorgen, die sich nicht verflüchtigen. Oder Misserfolge, die uns kaputt machen. Pläne, die platzen. Oder ich denke, das ist besonders schlimm, wenn wir immer wieder so auf unsere eigene Unfähigkeit in bestimmten Bereichen stoßen. Unsere eigene Unfähigkeit. Oder leiser Spott. Oder dass wir ständig in der Minderheit sind. Es gibt so viele direkte und indirekte Widerstände. Und irgendwann sind wir aufgerieben. Und manchmal lässt Gott das zu. Gott packt seine Leute nicht in Watte. Und dann sind wir am Ende unserer Kräfte ermüdet. Erschöpft. Aber das dürfen wir wissen, liebe Leute. Auch wenn Gott es zulässt, er schaut nicht einfach zu. Er lässt es zu, aber er schaut nicht zu. Sondern er greift zum rechten Zeitpunkt ein. Und das kommt jetzt hier zum Schluss. Hier steht nicht, Elia wurde müde, aber schließlich war sein Glaube doch so stark, dass er sich irgendwie wieder aus dem Schlamassel rauszog, mit Gottes Hilfe natürlich, aber er zog sich raus und er richtete sich wieder auf. Nein, das steht hier nicht. Elia kann gar nichts mehr. Und da erlebt er das Dritte. Er wird aufgerichtet. Also erstens angegriffen, zweitens aufgerieben und drittens aufgerichtet. Wir werden wieder aufgerichtet. Gott macht müde Männer munter. Und sie sehen jetzt, wie das passiert. Müde Frauen übrigens auch. Sie sehen jetzt, wie das passiert ab Vers 5, wie Gott das macht. Und das Erste, was Gott macht, er redet zu seinem Boten. Vers 5, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Gott redet uns an durch seine Boten. Vielleicht sorgt er dafür, dass ihm plötzlich eine CD in die Hände fällt und die Predigt, die sie da hören, ist genau das, was sie brauchen. Oder Gott erinnert sie an einen Bibelvers, den sie vor 3 Wochen gehört haben. Und sie wissen, ja, das war es, was ich brauchte. Gott will sie anreden. Und darum begeben sie sich an die Orte, wo das am wahrscheinlichsten ist, dass Gott spricht. Im Gottesdienst, wenn sie die Bibel lesen. Gott redet, er will auch zu ihnen reden. Und dann das Nächste, was Gott macht in Vers 6. Und als er sich umsah, siehe, da war zu seinen Häupten ein auf Stein gebackener Brotkuchen und ein Krug Wasser. Also Gott versorgt ihn. Gott will uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Auch mit dem, was wir leiblich brauchen, ganz praktisch. Und er sorgt dafür, dass der erstmal wieder ruhig schlafen kann, ja? Und als er gegessen hatte und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und dann kommt das Dritte, was Gott mit Elia macht. Gott erinnert den Elia an seine Treue, an Gottes Treue. Schauen Sie, das ist die geheimnisvollste Stelle in diesem Text. Die müssen wir unbedingt verstehen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf, aß und trank und ging Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Was soll das? Bisher war seine Reiseroute der Norden Israels, dann Beerseba im Süden und dann noch weiter in die Wüste. Und warum geht er jetzt noch weiter in die Wüste hinein? Immer noch weiter zum Horeb, zum Sinai, noch weiter westwärts in die Wüste hinein. Und der Engel, der scheint dazu zu stimmen. Das scheint also im Willen Gottes zu liegen, dass er das macht. Warum? Wollen wir ganz kurz gucken. Vom Ausgangspunkt, wo Elia jetzt losgeht, bis zum Horeb, bis zum Sinai, sind es circa 320 Kilometer. Diese Strecke kann man in 14 Tagen schaffen, zu Fuß. Wenn man sagt, so etwa 24 Kilometer als Tagereise, dann lässt sich das machen. Aber Gott führt den Elia so, dass es dreimal so lange dauert. Fast 40 Tage. Warum? Warum dieser lange Weg? Nun, ich denke, Elia soll Zeit haben zum Nachdenken. Er soll Zeit haben zum Beten. Gott bringt ihn einfach in die Ruhe. Gott sorgt dafür, dass er mal ein Stück zur Seite genommen wird. Und diese Zahl 40, die erinnerte ihn wahrscheinlich an seinen Kollegen Mose. Der war nicht 40 Tage, sondern 40 Jahre in der Wüste gewesen. Und noch mehr als die 40 verbindet ihn mit Mose das Reiseziel. Das ist das eigentlich Interessante hier. Der Horeb, überlegen Sie mir, was war da? Der Horeb, der Sinai. Da hatte Gott etwa 600 Jahre vorher seinen großen Bund mit seinem Volk gemacht. Und er hat gesagt, ich will für euch da sein, ich will euch treu sein. Und jetzt führt er den Elia 600 Jahre später genau wieder an diese Stelle, als wollte er ihn mit der Nase draufstoßen und sagen, Elia, ich stehe zu meinem Bund. Ich bin treu, auch wenn du 100-mal denkst, dass das Volk alles kaputt gemacht hat mit seinem Synkretismus und seiner Sünde. Ich bin treu, ich bringe dich zum Horeb und der Horeb steht für meinen Bund mit euch. Und ich stoße dich jetzt mit der Nase drauf, Elia, dass dieser Bund noch steht von meiner Seite aus. Das ist die Riesenermutigung, dass Gott dem Elia das Zeichen seiner Treue gibt. Und so hat uns Gott noch ein viel größeres Zeichen seiner Treue gegeben, nämlich das Kreuz von Golgatha. Wenn Sie einmal an der Treue Gottes zweifeln sollten, sehen Sie auf das Kreuz und bedenken Sie, dass der für Sie sein Leben dahingegeben hat, Sie niemals im Stich lassen würde. Und dann das Nächste, was Gott macht, Gott löst dem Elia die Zunge in Vers 9. Nämlich dadurch, dass er ihn einfach durch den Boten fragen lässt, was willst du hier, Elia? Und wissen Sie, das ist ja manchmal so, eine gute Frage kann dem anderen die Zunge lösen. Und so geschieht's auch. Gott stellt ihm diese Frage und Elia redet sich seine Not von der Seele. Er sagt, ich habe für den Herrn gekämpft und die Israeliten haben den Bund verlassen, die Altäre zerbrochen, die Propheten, die guten Propheten umgebracht. Und jetzt bin nur noch ich da, ganz allein. Und diese Erfolglosigkeit, die macht ihm total zu schaffen. Er sagt, Herr, es lohnt sich nicht. Ich predige und predige und predige und nichts tut sich. Es wird immer schlimmer. Es lohnt sich nicht. Ich habe keinen kurzfristigen Erfolg. Es geht nicht mehr. Und Gott löst ihm die Zunge und Elia darf sein Herz vor Gott ausschütten. Und so will Gott auch uns die Zunge lösen. Dass wir wirklich unser Herz vor ihm ausschütten. Es gibt dazu im Psalm 62, Vers 9 einen großartigen Befehl, eine Einladung Gottes. Da heißt es, 62, Vers 9, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und wenn Sie das nur mit nach Hause nehmen heute, diese Aufforderung, dass Gott sagt, schütte du dein Herz vor mir aus. Gott löst seinem Boten die Zunge. Und wissen Sie, manchmal ist es am besten, wir tun das ganz allein. Wir ziehen uns nur in unser Zimmer zurück oder machen einen Spaziergang in einen einsamen Wald und da schütten wir unser Herz dem Herrn aus und sagen ihm alles, was wir nicht verstehen und was uns fertig macht und worunter wir fast zerbrechen. Und wir sagen es ihm, wir schreien es ihm hin oder wir flüstern es ihm hin. Gott lädt uns dazu ein. Aber es gibt auch Situationen, da brauchen wir einen, der sozusagen uns beisteht als Mensch, als Mitchrist, als Bruder, als Schwester in dieser Situation. Und manchmal gibt es sicher so eine Situation, da brauchen wir einen. Und da möchte ich einfach Mut machen. Es soll hier in der Gemeinde niemand sein, der einen Mitchristen zum Mitaussprechen braucht und ihn nicht findet. Sagen Sie Bescheid. Sprechen Sie die Ältesten an. Sprechen Sie mich an oder einen anderen Christen Ihres Vertrauens. Gott will, dass wir die Dinge aussprechen und dass wir sie alleine oder gemeinsam vor ihm ausbreiten und ihm hinlegen. Und er hat versprochen, dass er das hört und dass er uns helfen will. Also Gott löst ihm die Zunge. Und dann macht Gott noch etwas, das werden wir heute nicht mehr ausführlich besprechen, das kommt irgendein andermal nochmal dran. Dann gibt Gott dem Elia noch eine Erklärung, wo er dann sagt ab Vers 11, komm heraus, tritt auf den Berg und siehe, der Herr ging vorüber. Und dann kommt ein großer Wind, in dem ist der Herr nicht. Und nach dem Wind kommt ein Erdbeben und darin ist auch der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kommt ein Feuer und da ist auch der Herr nicht drin. Und nach dem Feuer kommt die Stimme eines sanften Säuselns. Und da ist nun Gott drin und redet Elia nochmal an. Und damit will Gott dem Elia deutlich machen, ja, du hast eben gesehen vor wenigen Tagen, wie ich in drastischen Machttaten mit Feuer, mit Gewalt eingegriffen habe. Aber Elia, es kann auch sein, dass ich viel zurückhaltender rede. Dass es Phasen gibt, wo ich nicht sofort reinschlage, sondern wo eher ein leises Flüstern das Kennzeichen meines Redens und Eingreifens ist. Elia muss beides lernen, dass Gott machtvoll reinschlägt und dass Gott manchmal wartet und leise redet. Und das gibt ihm auch einen Trost in dieser Situation. Elia, selbst wenn ich keine schnelle Veränderung bringe, ich bin da. Ich bin da mit meinem Wort. Ich rufe die Menschen und ich tröste dich auch. Gott erklärt ihm dann sein Vorgehen. Und das Letzte, was Gott hier macht, in den Versen 15 bis 17, er gibt ihm einen neuen Auftrag. Er richtet den Blick von Elia wieder nach vorne. Aber der Herr sprach zu ihm, Vers 15, kehre wieder auf deinen Weg zurück nach der Wüste und dann wandere wieder rauf nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Syrien. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und sollst Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Damit macht er Folgendes deutlich. Er nennt drei Namen, drei Leute. Und sagt, Elia, du wirst jetzt zurückgehen. Du kriegst einen neuen Auftrag. Dein Blick geht wieder nach vorn. Und du wirst jetzt diese drei Leute beauftragen. Hazael, der König von Syrien, das wird Gottes Gerichtsvollzieher werden am Hause Ahab. Und Jehu, der wird von innen heraus die Palastrevolution machen. Und dieses heidnische Herrschergeschlecht stürzen. Und Elisa, das wird Gottes Bußprediger sein und der Nachfolger für Elia. Und so richtet Gott seinen Propheten wieder nach vorne. Sehen Sie mal, was Gott hier alles getan hat. Er redet zu ihm, er versorgt ihn, er erinnert ihn an seine Treue, er löst ihm die Zunge, er erklärt ihm sein Vorgehen und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Wie viel Mühe gibt sich Gott mit seinem Propheten? Und sicher, wir können nicht jeden einzelnen Aspekt dieses 6-Stufen-Planes jetzt 1:1 auf unsere Situation übertragen. Das ist auch gar nicht nötig. Aber bitte halten Sie das fest. Das Grundmuster, das Prinzip, was Gott uns hier zeigt, ist ganz deutlich. Er sagt, guck hin, so intensiv kümmere ich mich um meine Leute. So intensiv setze ich alle Hebel in Bewegung, Stufe 1 bis Stufe 6 in diesem Plan, um diesen Elia wieder zu trösten und zurechtzubringen. Und das kann ich Ihnen sagen, wenn du Gottes Kind bist, dann kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass derselbe Gott sich um dich und um deine Situation keinen Deut weniger kümmert als um die Situation von Elia. Gott wird dich genauso gründlich betreuen, wie er das mit seinem Propheten gemacht hat. Gott wird dein Leben genauso behutsam und klar vor Augen haben und genau wissen, was er dir schickt und wen er dir schickt und wie er dich aufrichtet und wie er dich zurechtbringt. Es ist derselbe Gott und du bist sein Kind, wenn du durch Jesus zu ihm gehörst. Und du kannst hier an Elia sehen, wie liebevoll der lebendige Gott sich auch um dich kümmert. Und dann tut Gott ein Letztes für Elia. Und das können wir wieder 1:1 auf uns anwenden. Ganz am Schluss, da öffnet er ihm die Augen dafür, dass noch andere Gläubige mit ihm auf dem Weg sind. Das ist der letzte Vers hier. Da sagt Gott dem Elia, Elia, ich aber will in Israel 7000 übrig lassen. Nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Und das ist das Vierte, was wir mit Elia gemeinsam haben. Wir werden nicht nur angegriffen, nicht nur aufgerieben, sondern wir werden auch aufgerichtet und wir werden schließlich viertens angeschlossen. Angeschlossen, nämlich an eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Gottes Leute sind in der Minderheit, aber wir sind nicht allein. Und Elia ist so erschöpft, dass er das gar nicht mehr sieht. Zweimal in Vers 10 und in Vers 14 sagt er, ich bin ganz allein. Ist auch ein bisschen Selbstmitleid dabei, muss man auch sehen. Er sieht nur noch sich selbst, er kreist nur noch um sich selbst. Ich bin ganz allein. Nun, es gibt eine eitle Selbstumkreisung und eine verzweifelte Selbstumkreisung. Und manchmal mischt sich das auch. Ich bin ganz allein. Und Gott sagt ihm, nein, halt, Augen auf. Du bist angeschlossen an andere, du bist eingerahmt in eine Gemeinschaft. Komm heraus aus deiner Ecke, sieh dich um und dann entdecke, dass noch andere Gottes Wege gehen. Sieh das doch, du kennst doch Obadja, den Hofmeister im Schloss Ahabs, der sich treu zu Gott hält. Und Elia, du weißt doch von den 100 gottesfürchtigen Propheten, die Obadja neulich versteckt hat, als Isabel sie den Kopf kürzer machen wollte. Das weißt du doch, die sind doch auch noch da, diese 100 und der Obadja. Und zu guter Letzt erfährt er noch mehr hier in Vers 18. 7000 haben ihre Knie nicht vor Baal gebeugt und haben nicht bei seinem Kult mitgemacht und nicht seinen symbolischen Mund geküsst. Das sind 7000 nur, aber immerhin 7000 sind 7000. Jesus sagt ja auch nicht, dass die Mehrheit sich für den schmalen Weg entscheidet. Aber es gibt immer Menschen durch die Zeiten hindurch, die dem Herrn treu sind, bis heute. Und mag eine Epoche theologisch noch so verkommen sein und noch so von der Bibelkritik und vom Liberalismus und vom Synkretismus und von was nicht allem verdorben sein. Es gibt immer diese Leute, die dem Herrn treu nachfolgen. Und darum hat Jesus mal gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht. Manchmal muss man eine Weile suchen. In der Firma, an der Uni, in der Schule, bei der Bundeswehr, im Sportverein. Manchmal muss man eine Weile suchen. Aber immer wieder hält Gott wirklich Überraschungen für uns bereit, dass wir plötzlich einen Christen finden. Oder dass Gott einfach die Tür öffnet und wir mit einem Menschen, der noch kein Christ ist, ins Gespräch kommen, aber der offen ist und anfängt, sich für das Evangelium zu interessieren und auf das Wort Gottes Acht zu geben. Und so will Gott uns einbauen. Er sagt, Elia, du bist angeschlossen. Und hier sehen wir übrigens am Schluss auch, wie dringend Gottes Leute die Gemeinschaft mit anderen Christen brauchen. Noch ein letztes Mal Hans Dannenbaum. Er hat das so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, Elia wird hier der Blick geöffnet für die verschleierte Gemeinde Gottes. Mag eine Zeit auch nach außen hin als antichristlich und gotteslästerlich in Erscheinung treten. Trotz allem hat der lebendige Gott sein Volk darin. Wir müssen uns nur den Blick dafür schenken lassen. Mitten in der Wüste liegen Oasen. Mitten zwischen Steinklüften blühen Enziane und Edelweiß. Das ist sehr schön lyrisch gesprochen. Und dann sagt er, es ist heilsam für Elia, wenn er aus der Eigenbrödelei und dem frommen Individualismus herausgeht und sich aufmacht, die Kinder Gottes zu suchen. Lasst uns die Brüder suchen und nach den Brüdern sehen und nach den Schwestern ebenso. Keine größere Freude in Zeiten der Verzagtheit als das Finden von Gotteskindern. Und wissen Sie, deswegen sind wir auch so dankbar, wenn das hier in unserer Gemeinde der Fall sein darf, dass Menschen, die lange Zeit keine geistliche Heimat mehr kannten, merken, da sind noch andere mit uns auf demselben Weg. Und wir brauchen die Brüder und die Schwestern. Und wir wollen einander stützen. Wir sind angeschlossen, wir gehen nicht allein. Und wenn Ihnen morgen jemand einreden will, dass man keine Gemeinschaft mit anderen Christen brauche, dass es ganz gut auch ohne gehe, dann glauben Sie das nicht. Schauen Sie, was für eine starke Persönlichkeit war Elia. Und er brauchte das auch. Wir brauchen es genauso. Es ist, als ob Manfred Siebald dieses Lied für Elia geschrieben hätte. Überall hat Gott seine Leute. Freu dich doch daran. Und das Kennzeichen dieser Leute ist, dass wir uns um Jesus Christus scharen. Und weil wir uns um den Herrn Jesus scharen, scharen wir uns um sein Wort, um die Bibel und wollen ihm nach seinen Bedingungen nachfolgen. Und dabei machen wir dann ganz ähnliche Erfahrungen wie Elia, der heute Morgen unseren Weg kreuzte. Ja, auch wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen von außen und von innen. Angegriffen durch direkte Widerstände und durch indirekte Widerstände. Und manchmal kommen sie einfach nur aus den finsteren Winkeln unseres eigenen Herzens. Das ist das erste Stichwort. Und das ist das zweite Stichwort. Dabei werden wir eben auch aufgerieben. Wir werden manchmal schrecklich müde, erschöpft, mutlos. Und bei Elia hatte das fast depressive Züge. Das ist auch wahr. Aber dann das dritte. Unser Gott macht müde Leute immer wieder munter. Wir werden aufgerichtet. Sehen Sie, wie viel Mühe sich Gott mit Elia gemacht hat, weil er ihn liebte. Und genauso viel Mühe macht er sich mit dir. Und dann das vierte. In der Regel lässt Gott uns nicht als einsame Einzelkämpfer durchs Leben gehen, sondern wir werden angeschlossen. Angeschlossen an die Gemeinschaft mit anderen, die mit uns auf dem Weg sind in der Nachfolge Jesu. Und unter diesen Voraussetzungen können wir sehr mutig und sehr getrost in dieses noch frische Jahr hineinziehen. Und so schließe ich mit dem, was mir ein lieber Kollege vor vielen Jahren geschrieben hat. Er ist inzwischen schon im Himmel. Aber er hatte damals gerade Gottes Durchhilfe in einer besonders schwierigen Situation erfahren, in seinem Vikariat. Und dann schloss sein Bericht mit diesem Satz: Unser Herr hilft! Ausrufezeichen. Und er zitierte aus einem alten Glaubenslied, das ich Ihnen jetzt auch mit auf den Heimweg geben will. Da heißt es: Wir stehen im Kampfe alle Zeit, doch soll es uns nicht grauen. Wir dürfen ja mit Fröhlichkeit auf unseren König schauen. Wir stehen nun nie mehr allein. Er kennt ja unsere Sorgen. Wir dürfen durch ihn Sieger sein, im Heute und im Morgen. Amen. Und jetzt wollen